Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr bei der ersten von zwei Folgen diese Woche dabei seid. Denn, wie wir wahrscheinlich alle mittlerweile wissen, ist es Trade Deadline. Und die Trade Deadline, beziehungsweise wir haben im NBA-Büro angerufen, ob sie eventuell auf Dienstagabend verschieben können. Fand jetzt nicht so Anklang. Also ich glaube, die Celtics haben ihr Veto eingelegt, weil sie noch an diversen Trades basteln, die dann doch nicht durchgehen.
Die Celtics brauchen bis Freitag auf jeden Fall.
Ja. Genau, die Celtics brauchen bis Freitag, genau. Und deswegen werden wir uns am Freitag nochmal melden, auch auf normalem Feed. Aber fürs Erste sind wir jetzt da für all diejenigen, die gerne unsere Stimme hören wollen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der heute besonders unbürokratische.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und irgendwie, wenn wir so die Trade Deadline, also so die Diskussion rund um die Trade Deadline uns anschauen, also momentan haben wir nur Gerüchte, es ist relativ wenig bis jetzt durchgegangen, bis auf letzte Woche natürlich PJ Tucker, aber es ist doch Fiondo ein bisschen
Cabangele,
mehr.
Hallo?
Ah ja, Entschuldigung, natürlich, die guten alten Cash Considerations, aber es ist doch ein bisschen mehr los, gerüchtetechnisch, als gedacht, oder? Habe ich zumindest so den Eindruck, oder wie ist es bei dir?
Ja, ich finde, es ist irgendwie. Man hört das eigentlich jedes Jahr, ja, dieses Jahr wird es eine eher ruhige Trade-Deadline oder ja, man hört, ja, dieses Jahr kann sau viel sich tun und letztendlich, es wabert dann immer ganz viel durch die Gegend. Man muss sich halt irgendwie immer vergewissern, dass wahrscheinlich 95% der Sachen entweder bewusste Lügen sind, die von irgendwo gestreut werden oder halt relativ unwahrscheinliche Sachen, über die aber mal ganz kurz geredet wurde und deswegen müssen sie halt auch erwähnt werden und dadurch hat man dann immer so eine Flut. Und letztendlich hat man aber keine Ahnung, wie es dann wirklich aussehen wird. Also du hast schon gesagt, jetzt ist bisher noch nicht so viel passiert. Das ist ja meistens so, dass es sich dann sehr, sehr lange zieht, also auch wirklich bis zu dieser Deadline hin. Ich erinnere mich da halt immer wieder an diese eine Deadline vor ein paar Jahren, wo halt unter anderem Isaiah Thomas, aber auch 25% der Liga getradet wurden. Und da war das ja jetzt nicht so, dass man davor gehört hat, Leute, schnallt euch an, morgen spielt ein Viertel der Liga woanders. Sondern es kam dann auf einmal ganz plötzlich. Ich glaube, das ist dann auch manchmal im Zuge von so einer Kettenreaktion. Und deswegen, ich habe noch nicht wirklich ein Gefühl, wie es dann jetzt morgen sein wird. Ich glaube, es wird schon einiges geben, aber es kann auch gut sein, dass viele von den etwas größeren Namen, die jetzt gehandelt werden, im Endeffekt dann immer noch beim gleichen Team spielen.
Ja, gerade bei den größeren Namen ist ja immer so ein Ding. Also das ist ja dann vielleicht mal so ein bisschen vorfüllen und dann mal gucken. Aber ich habe so, bei ein paar habe ich schon so den Eindruck, dass es halt aufgrund der Teamkonstellation, der Geschichte vielleicht auch und der vertraglichen Konstellation eventuell schon passieren könnte. Also dass du halt, also gerade so die Namen, natürlich so Fournier, Gordon und sowas, dass da vielleicht was geht. Aber wir werden auf jeden Fall uns mal so, oder Lowry zum Beispiel auch, wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen durchhangen durch die ganzen Gerüchte. Wie gesagt, also wir werden es anreißen, so ein bisschen so unsere Einschätzungen abgeben. Ich meine, mittlerweile steigen ja auch die Bulls ein und werden natürlich den einen oder anderen ganz großen Deal einfädeln und die halbe Liga über den Tisch ziehen, um dann halt dann doch noch den Angriff auf Championship 21 zu starten.
Hast du mir nicht vorher eigentlich immer gesagt, so Füße stillhalten, wir schauen uns das jetzt alles mal ganz in Ruhe an und jetzt auf einmal der Kurswechsel im Hause im Arbeiter oder was?
Naja, wir haben uns das jetzt eine halbe Saison angeschaut, muss auch irgendwann reichen. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe zumindest die Gerüchte, die ich gehört habe, wecken Interesse, sagen wir es mal so. Okay. Also es ist durchaus nicht uninteressant. Aber wie gesagt, wir hangeln uns ein bisschen durch. Dann sprechen wir natürlich über die Verletzungen noch ganz kurz von LeBron James und LaMelo Ball. Dazu vielleicht eine kleine Diskussion, wer jetzt der beste Verteidiger aller Zeiten ist. Ob es Draymond Green ist, wie er selber behauptet. Wir werden sehen. Und jetzt vielleicht, bevor wir starten, ich habe noch eine ganz kurze Frage an dich, weil wir haben ja letzte Woche so rund um den All-Star-Break haben wir darüber gesprochen, dass die Spieler gerne Pause hätten oder dass es gut wäre, wenn sie eine Pause hätten. Ich merke gerade bei mir selber und ich merke das eigentlich jede Saison, dass ich gerade auch eine Pause bräuchte. Also ich habe so ein bisschen Mid-Season-Fatigue. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Also dass ich einfach so merke, boah, irgendwie habe ich schon Lust zu gucken, aber irgendwie auch nicht. Und ich komme auch irgendwie nicht mehr richtig hinterher. Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken soll. Und es ist so ein bisschen, also ich verliere so ein bisschen für mich den Überblick über die Liga gerade so ein bisschen. Das war, also ja, deswegen, kennst du das ja, auch?
Ich finde, dass das in dieser Saison sogar noch ein bisschen stärker ist. Also weil du halt auch wirklich weniger Nächte hast, wo dann mal irgendwie nur 3-4 Spiele sind und ja, wo man sich das dann mal so ein bisschen mehr in Ruhe irgendwie vergegenwärtigen kann. Du hast also gerade jetzt dann in der zweiten Hälfte, wo sie halt so viele Nachholspiele auch haben, das ist ja wirklich selten mal eine Nacht, wo nicht mindestens 7 Spiele sind oder so. Ja. Und viele einzelne Matchups haben halt nicht den Wert, wie man es gerne hätte, weil halt dann fehlt da jemand, dann fehlt hier wieder jemand. Es ist dann irgendwie häufig nur so bedingt aussagekräftig. Und also ich habe den Punkt auch erreicht. Ich habe den halt eigentlich kurz vorm All-Star-Break erreicht und habe halt gedacht, so cool, jetzt mal eine Woche, aber es war halt auch keine ganze Woche und jetzt ist man halt schnell wieder mittendrin. Und also ich kann das insofern gut nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt dann ist, wenn man, also ich meine, in dieser Woche geht es ja im Endeffekt sowieso fast überall weniger um sportliche Sachen selbst, sondern mehr um das Ganze drumherum. Und ich bin mal gespannt, wie das dann nach Trade Deadline und dann von mir aus auch Buyout-Markt, der, glaube ich, nicht so wichtig wird, wie man das dann immer denkt, aber ob man sich danach dann wieder so ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann. Aber so, dass es alles so ein bisschen viel und unübersichtlich wird, da stimme ich zu. Und ich finde, das ist in dieser Saison noch stärker als sonst. Also ich finde auch nach wie vor, dass der Spielplan, so wie er gemacht wurde, einfach absurd ist. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag wahrscheinlich.
Es ist ein bisschen so, ich weiß nicht, kennst du TK Maxx?
Ja.
Und ich bin da irgendwann, hat ja in München mal eine aufgemacht, ich will dann auch mal rein und da gibt's ja alles und es gibt halt eine riesen Auswahl und du kannst nicht gezielt, dann stehst du halt irgendwie unten vor dieser riesigen Halle und du hast halt so einfach eine, du siehst halt Klamotten, Schuhe, alles Mögliche und du hast eigentlich, aber im Endeffekt hat man so das Gefühl, dass man alles verpasst, weil es einfach, weil die Auswahl viel zu groß ist und das habe ich so das Gefühl gerade irgendwie in der NBA, also mit den Spielen. Also ich bin ganz froh, dass ich damit nicht alleine bin.
Und ist das nicht auch so ein bisschen dieses Netflix-Prinzip, also dass man halt irgendwie abends das anmacht und denkt, so jetzt gucke ich irgendwas und dann verbringt man aber letztendlich auch eine halbe Stunde damit, dass man sich erstmal entscheidet, was man jetzt dann guckt.
Ja, und sagt, ach komm, ich lese doch ein Buch.
Genau, es ist halt irgendwie gerade ein bisschen schwerer rauszufiltern, was aussagekräftig ist, worauf man Bock hat. Dazu ist natürlich ein Team, was bisher eigentlich ein wirklich sehr sauberer Lieferant war von League Pass Crack, ist jetzt halt natürlich leider einfach, hat halt den wichtigsten Faktor dafür verloren, muss man sagen. Ist auch schwierig.
Aber Lauri ist doch wieder da.
Ach, hör mir auf mit den Buletten. Ich hör dir auch auf mit den Celtics, die kann sich auch kein Mensch mehr angucken. Aber
ja gut, aber gut, wir müssen über beide wahrscheinlich noch sprechen später. Also wir werden nicht drum rumkommen. Aber ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, gut, dann natürlich jetzt, wir steigen gleich direkt ein, aber natürlich nicht ohne noch den Hinweis loszuwerden auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korbjäger-podcast, Korbjäger mit
AE.
So sieht halt aus. Da könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Beitragen. Das wäre richtig gewesen. Sehr gut. Genau. Wenn ihr das wollt, vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür liefern wir gerne extra Episoden. Also wir sprechen, letzte Woche haben wir zum Beispiel über den Tucker Trade gesprochen. Diese Woche werden wir die extra Episode auf dem normalen Feed laufen lassen, einfach weil es Sinn ergibt aus unserer Sicht nach der Trade Deadline. Normalerweise läuft dann sowas über Patreon. Also schaut da gern mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, jetzt sprechen wir kurz über Draymond. Das wäre zum Beispiel theoretisch, wenn das Thema, sagen wir am Sonntag aufgekommen wäre, wäre das ein typisches 25 Minutes or Less Thema gewesen. Stimmt's?
Schon, ja.
Draymond Green hat nämlich, bescheiden wie er ist, gestern gesagt, dass er eigentlich dann doch der beste Verteidiger der NBA ist. Also jetzt nicht heute, sondern aller Zeiten. Weil man übt sich ja gerne ein Understatement, deswegen aller Zeiten. Und ich weiß nicht, du bist ja eigentlich großer Draymond Green Fan, beziehungsweise seiner Defense. Also bist ja, also wenn du würdest ja, tendenziell würde ich dich so einschätzen, dass du da schon einen Case basteln würdest, könntest. Ist es denn möglich? Kann man ihn denn in die Konversation nehmen oder ist es total sinnlos, einfach vom besten Verteidiger aller Zeiten zu sprechen, bei so vielen guten?
Also der erste Punkt ist, es ist sinnlos. Also diese Ever-Debatten sind immer sinnlos, habe ich ja beim GOAT-Thema auch schon oft genug gesagt und das sehe ich beim Verteidiger-Thema ähnlich. Ich finde, man kann nach Generationen oder nach Äras schauen, wer da der beste Verteidiger gewesen ist, vielleicht auch wer der einflussreichste Verteidiger gewesen ist. Ich glaube, manchmal trifft es das vielleicht eher, aber also auf dem Papier ist es natürlich erstmal Quatsch, wenn jemand wie Draymond sagt, dass er der Beste ever ist, wenn auch jemand wie Bill Russell in der NBA gespielt hat oder Tim Duncan oder Kevin Garnett. Also es ist halt nur bedingt vergleichbar, weil die halt auch zum Teil andere Aufgaben hatten als er.
Ja.
Was ich halt sagen würde, ist aber trotzdem, es ist vollkommen okay für mich, dass er halt so eine Aussage oder dass er diese Ansicht hat, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen das ist, was ihn so gut macht. Also einerseits halt dieser Anspruch, es gibt für mich keinen Spieler, den ich nicht verteidigen kann. Wenn man auf seine körperlichen Maße schaut, ist das ja etwas, was ihn auszeichnet. Also dass es für ihn jetzt nicht dieses klassische Mismatch gibt. Davon wurde zwar immer geredet, aber letztendlich ist das halt selten passiert. Vielleicht auch, weil er nicht in der Ära der dominanten Low-Post-Bigs gespielt hat, aber selbst wenn. Für diese Ära, in der er gespielt hat, ist er meiner Meinung nach so ziemlich der ideale oder der einflussreichste Verteidiger. Ich glaube, wenn du jetzt auf ein 1-gegen-1-Matchup gehst, ist Kawhi Leonard wahrscheinlich der beste Verteidiger der letzten Jahre. Wenn du auf einen Ringbeschützer gehen willst, ist wahrscheinlich Rudy Gobert der beste Verteidiger der letzten Jahre. Von mir aus kannst du auch einen Case für Anthony Davis machen. Der ist jetzt auch meiner Meinung nach eigentlich sogar noch dabei, immer noch besser zu werden. Deswegen kannst du das dann in ein paar Jahren wahrscheinlich sogar noch besser machen. Aber ich glaube, Giannis. Giannis ist auch noch so jemand. Aber ich glaube, für diese Warriors-Dominanz, die ist halt zu einem sehr großen Teil deswegen möglich gewesen, weil Draymond halt so jemand ist, der alles konnte. Also der halt eine Defense verankern kann, der auf kleine Spieler switchen kann, der auf große Spieler switchen kann, den man nicht rumschubsen kann und der halt einfach sehr, sehr viel zusammengehalten hat. Ich würde deswegen schon sagen, dass er halt über die letzten Jahre wahrscheinlich mit der einflussreichste gewesen ist. Man muss dazu auch sagen, dass er überwiegend sehr gutes defensives Personal um sich herum hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass er allein 5 Spieler immer verteidigt und kaltgestellt hat. Natürlich nicht, aber ich glaube, für diese auch so ein bisschen Smallball-Revolution ist er einer der Pioniere. Davor allerdings auch Chris Bosh, muss man auch sagen. Der hat, glaube ich, nie diese individuell krasse Anerkennung bekommen, die Draymond bekommen hat, der ja auch mal Defensive Player of the Year geworden ist. War aber dafür, dass die Heat diesen Stil so spielen konnten, wie sie ihn dann gespielt haben, war der aber halt auch einfach unfassbar wichtig. Und ich glaube, es ist dann einfach immer ein bisschen die Frage, was genau will man denn in seinem Verteidiger haben und wo legt man quasi das Kriterium an? Ist das jetzt der Beste? Ist das der Wichtigste? Auch, ich meine, wir haben ja in letzter Zeit auch öfter mal über das DPOI-Thema geredet und darüber, wer jetzt eigentlich bei den Sixers der wichtigste Verteidiger ist. Ob das Simmons ist, wegen dieser Vielseitigkeit in bestimmten Superstar-Matchups oder ob es Embiid ist, der halt zumindest statistisch auch mehr dafür verantwortlich ist, dass sich halt diese Gesamtdominanz halt niederschlägt und so. Mhm. Da kannst du halt sehr, sehr viele Kriterien anlegen. Aber ich würde schon sagen, dass so für die letzten 10 Jahre hat Draymond sicherlich einen Case. Für ever, meiner Meinung nach, gibt es da nicht viel zu argumentieren, weil es von vornherein einfach keine sinnvolle Debatte ist. Oder wie siehst du das?
Ja, der Vergleich zwischen Generationen, also da bin ich bei dir, fällt einfach extrem schwer in jedem Zusammenhang, irgendwie in jedem Kontext. Und von daher, also ich glaube auch, dass Draymond, was du schon gesagt hast, er ist halt, glaube ich, systematisch schon vielleicht der beeindruckendste der letzten Jahre oder dieser Ära, einfach weil er halt zwar dieses Personal um sich rum hatte, aber durch sein Gefühl für die Position und durch die Art und Weise, wie er sich in der Defense bewegt hat. Also es ging ja nicht nur darum, dass er jetzt irgendwie switchen kann und dann halt eben von Big auf Wing und dann vielleicht nochmal auf Guard gehen konnte, sondern dass er halt sozusagen immer oder häufig richtig stand, richtig rotiert hat und halt auch somit das defensive System quasi ausgemacht hat. Und das ist halt, das finde ich, gibt ihm schon eine spezielle Rolle. Vielleicht ist es halt auch noch das zum Beispiel was ihn dann noch eine Stufe über Chris Bosh zum Beispiel stellt, der halt quasi es ermöglicht hat, aber also dass Draymond einfach da nochmal mehrere Nuancen dazugefügt hat. Und von daher finde ich auch, also ich finde den Punkt ganz interessant, dass das ihn dieses Bewusstsein oder diese Denke auch mit ausmacht, dass er davon ausgeht, dass er der beste Verteidiger aller Zeiten ist. Und das kann schon sein, wahrscheinlich musst du einfach, es hilft wahrscheinlich, wenn du dir in gewissen Situationen einfach nicht unsicher bist, wenn du einfach weißt oder wenn du einfach in dem Bewusstsein in so ein Matchup gehst, okay, Freunde, komme was wolle, ich habe das im Griff. Und da bist du halt eben, dann ist ein bisschen deine Aktionen so ein bisschen, dann fällt Zögern weg, du rotierst vielleicht ein bisschen gezielter, du hast halt einfach so ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Mein Gott, im Endeffekt ist es ein schönes Podcast, ESPN, Social Media Thema, weil du halt, das Talking Wheel dreht sich sozusagen weiter. Also es gibt halt, ja, wir haben jetzt ein Thema, über das wir sprechen können. Es gibt diverse Cases, du hast schon ein paar angesprochen. Hakeem Olajuwon kannst du theoretisch halt auch noch mit reinschmeißen. Die Liga hat schon so viele gute Verteidiger gesehen. Jeder wird sich irgendwie zu Wort melden und wird sagen, hey, aber der oder der.
Ja, auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, dass man mal Defensive Player of the Year war, weil dann sind Tim Duncan und Scottie Pippen eliminiert, die vielleicht für ihre Ära so die besten Verteidiger waren. Ne?
Also genau.
Das ist halt so, das Kriterienthema ist da noch schwieriger als bei jetzt Offensivspielern.
Ja, nee, finde ich auch. Also von daher ist es irgendwie ein ganz nettes Thema, weil ich noch ganz interessant fand, gerade was du über den Sixers gesagt hast. Wir reden so, wer der wichtigere Verteidiger ist. Und dann hast du gesagt, ja gut, der eine ist halt systematisch und der andere hast du halt irgendwie auf so für individuelle Superstar-Matchups. Das Geile ist ja am Ende, dass die Sixers beide haben. Also die Sixers werden sich ja denken, so, Freunde, diskutiert
deswegen ruhig. Deswegen können die Sixers ja auch vielleicht Meister werden. Also ja, das ist ja, genau. Das ist ja also, letztendlich der Kern ihrer Stärke. Das ist ja nicht, dass sie ein überragendes Offensivteam sind. Also sie können gut sein, aber eigentlich fehlt ihnen da noch was. Aber defensiv können sie halt einfach schon krass hochschalten. Und das liegt halt daran, dass sie diese beiden Typen haben. Und ich meine, ein Stück weit hattest du das bei den Warriors ja dann auch. Ne? Also Clay war ja auf dem Flügel auch einer der besten Verteidiger zu der Zeit. Iggy sowieso.
Ja.
Und sie hatten ja auch am Anfang der Zeit mit Bogut auch noch einen der besseren Ringbeschützer, auch wenn ihr bestes Spiel dann kam, als Bogut auf die Bank ging und Draymond auf die 5 kam. Aber es gehört halt immer mehr dazu.
So ist es. So ist es. Ja gut, dieser Durant hat auch nicht geschadet dann defensiv die letzten Jahre.
War auch okay. War auch okay. Ja.
Also von daher, nette Story, nette Geschichte und weniger nett. Auch wieder krasser Übergang. Die Verletzungen, es häuft sich gerade so ein bisschen, sind es schon so ein bisschen Freak-Accidents irgendwo. Also Großteil, finde ich. Also zum Beispiel jetzt bei LeBron, als Solomon Hill ihm in den Knöchel fiel und er jetzt einen High-Ankle-Sprain hat und damit erstmal auf unbestimmte Zeit raus ist. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass irgendeiner, der sich damit beschäftigt, Jeff Stotts heißt der gute Mann, der sagt, ein High-Ankle-Sprain dauert normalerweise in einer normalen Saison rund 10 Spiele. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, diese Saison ist der Spielplan etwas gerafft, deswegen könnten es auch mehr Spiele sein. Also es könnte sein, dass wir LeBron jetzt eine geraume Zeit nicht sehen. Und wie wirkt sich das aus? Also ich meine, MVP-Debatte ist sicherlich ein Thema, aber den Lakers, ja, die Playoffs werden sie schon packen, oder?
Ja, ich glaube schon auch, dass sie in die Playoffs kommen. Die Frage ist halt irgendwie so ein bisschen, wie tief können sie jetzt fallen und wie viel Taktieren ist da dann vielleicht auch dabei? Ich meine, im Westen war das ja eh schon so, dass man davon ausgehen musste, dass man so oder so in der ersten Runde ein relativ kniffliges Matchup haben wird. Ja. Aber natürlich wäre es einfacher, wenn man jetzt auf 1 reingeht und dann beispielsweise Portland hat, gegen die Lakers ja schon mal ganz gut zurechtkam, auch wenn es der gefährlichste 8-Seed aller Zeiten war und sie eigentlich sweepen musste bis zu den Finals durch alles. Andererseits, sie waren ja jetzt auch schon nicht auf Kurs, den First Seed zu haben. Da standen ja andere Teams vor ihnen und ich glaube, es summiert sich jetzt halt einfach. Ne? So, auch wenn das sich vielleicht ein bisschen albern anhört, weil LeBron viel älter ist und viel, viel mehr Minuten auf dem Buckel hat, ich mache mir ja fast mehr Sorgen um Anthony Davis, der halt einfach lange raus ist und wo ich auch das Gefühl habe, da summiert sich halt so ein bisschen, dass sie diese extrem lange Saison hatten, dass sie eine sehr, sehr kurze Offseason hatten, die halt, also das ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, wie kurz diese Pause war und wie gerafft das jetzt dann alles ist. Und ich meine, klar, das sah jetzt mehr wie eine Freak-Injury aus. Ich meine, die Lakers haben ja erst auch eine Dirty Play gewittert von Hill. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht, aber also keine Ahnung, man kann das uncool finden, wie er da rangegangen ist. Aber selbst wenn, dass man halt vielleicht so eine Grundanfälligkeit eher entwickelt, wenn man weniger Regenerationszeit hatte und wenn man auch in dieser Saison, ich meine, LeBron hat ja einfach so ziemlich immer gespielt und hat für seine Verhältnisse zwar wenig Minuten gespielt, aber für aktuelle NBA-Star-Verhältnisse hat er ja trotzdem relativ viel gespielt und für die Verhältnisse von einem 36-Jährigen, der nochmal Meister werden will, hat er viel zu viel gespielt. Und also keine Ahnung, irgendwie summiert sich das dann halt. Und dann, ja, muss man, glaube ich, also es ist, glaube ich, weniger die Frage, ob die Lakers die Playoffs erreichen, weil da kann eigentlich relativ wenig schief gehen, glaube ich. Die Frage ist dann einfach, ob sie bis dahin dann wirklich bei 100% sein können. Also vor allem beide. Ich mache mir bei LeBron wirklich fast weniger Sorgen, weil der halt einfach so einen Track Record hat über seine Karriere. Ich meine, er war jetzt einmal wirklich länger verletzt. Das war vor 2 Jahren. Das kann sich natürlich auch immer irgendwann ändern. Aber ich habe bei ihm irgendwie das Vertrauen, dass er dann halt schnell wieder auf Hochtouren ist. Bei Davis bin ich mir halt nicht so sicher, weil das halt sich irgendwie auch schon viel, viel länger zieht, als man das eigentlich am Anfang dachte.
Wobei ich bei Davis halt, also als sie gesagt haben, er hat irgendwie so diese Achillessehnenproblematik und ich meine, ich war überrascht, dass er so schnell wieder zurückkam und ich denke mir jetzt eher, okay, das ist halt einfach was, mit dem du halt extrem konservativ umgehen solltest, gerade so nach den Erfahrungen der letzten Jahre, also mit Durant vor allem natürlich, aber auch, ich meine, unser Freund Rüdiger Nachbarschaft, den hat es ja auch erwischt gehabt, also von der Achillessehne ist halt einfach das, was auf gar keinen Fall passieren sollte. Ich denke vor allem bei einem mobilen Big, der ja noch, und ich meine, Davis hat eine andere Physis als Durant, also ist halt noch ein bisschen kräftiger. Und ich glaube, da deswegen lieber mehr Pause. Weil ich da vielleicht auch ganz interessant finde, habe ich mir jetzt gerade gedacht, Davis, also die kurze Pause, glaube ich, war für Davis noch schlechter als für LeBron. Oder könnte ich mir vorstellen, einfach weil Davis seine erste Meisterschaft gewonnen hat. Und das ist ja nochmal so ein Punkt, also du spielst jahrelang auf irgendwas hin und dann erreichst du es zum allerersten Mal und dann fällt ja also wahnsinnig viel von dir ab. Und dann ist es, glaube ich, schon, also auch zu Recht einfach mal so dieses Mindset, okay, jetzt genieße ich mal das Leben so ungefähr. Ne? Und dann ist es halt, also da ist es vielleicht nochmal was anderes als bei jemandem, der schon ein paar Meisterschaften gewonnen hat. Und ja, was jetzt diesen Spielplan angeht, bei Davis könnte ich es mir vorstellen. Ich glaube halt, man zieht dann natürlich auch gern so eine Parallele, die dann halt, ich meine, wie du sagst, also es summiert sich wahrscheinlich und so eine gewisse Anfälligkeit ist dann Grundanfälligkeit ist dann vielleicht auch höher und zieht dann halt schnell und man ärgert sich ja sowieso schon drüber, dass die Saison so gerafft ist. Also ich meine, ich denke, alle Beobachter sind sich einig, dass es halt einfach wahrscheinlich am Ende nicht die beste Entscheidung für die Gesundheit der Spieler war, die Saison so durchzuziehen, wie sie es tun. Und dann, das passt dann theoretisch noch dazu. Ich bin bei LeBron geneigt oder dazu geneigt zu sagen, dass es auch in einer normalen, das hätte ja auch in Spiel 1 theoretisch passieren
können. Auf jeden Fall, ja also das auf jeden Fall.
Das ist jetzt halt einfach blöd gelaufen und ja, ich glaube auch, ich bin gespannt, wie sich es auswirkt. Wie du sagst, dass sie beide in Topform sein werden. Bei LeBron würde ich mir auch weniger Sorgen machen. Das Lakers-Team, ich habe mal geguckt, also die. Wenn wir sagen, ob sie jetzt rausfliegen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also die Pelicans auf 11 sind 8 Spiele zurück in der Lost Column. Selbst wenn die Lakers jetzt nur noch verlieren sollten, die Pelicans müssen auch erstmal alles gewinnen. Und
ja, das wird beides nicht passieren. Sie kommen genau in die Playoffs. Und genau, es ist eigentlich bei ihrem Anspruch und bei der Qualität, die dieses Team hat, wenn es bei 100% ist, ist es eigentlich auch egal, weil sie würden, glaube ich, selbst wenn sie der 8 Seed sind und gegen First Seed Utah spielen, wären sie der Favorit in der Serie.
Also, Meinst du, das ist LeBrons geheimer Plan für seine Legacy, dass er quasi der Erste ist, der von einem 8-Seed die Meisterschaft holt?
Du meinst, damit er sagen kann, von jetzt an sagen kann, dass er die 3 schwersten Meisterschaften aller Zeiten gewonnen hat?
Ja.
Es kann gut sein. Er hat schon ein Auge für so Geschichten.
Ja.
Außerdem hasst er, glaube ich, Utah. Deswegen wäre das für ihn vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Genugtuung, wenn er so diese spezielle Saison dann einfach kaputt macht, so wie er das damals bei den Hawks gemacht hat, als die 60 Siege geholt haben und die Starting Five Spieler des Monats und sie irgendwie 4 All-Stars hatten und dann einfach gesweept wurden in den Conference Finals von den Cavs, die eigentlich nur noch ihn hatten, weil seine Co-Stars verletzt waren. Vielleicht ist das einfach sein Plan.
Es könnte gut sein, es würde mich nicht überraschen. Ich glaube jetzt aber, also wie gesagt, die Lakers kommen gut rein. Ich bin jetzt mal gespannt, diese Heimvorteildebatte müssen wir jetzt mal schauen. Also ich meine, in den USA geht die Impferei ja relativ schnell voran und es kommen immer mehr mehr Fans werden zugelassen und wird interessant, ob es jetzt Richtung Playoffs schon so sein wird, dass die Hallen vielleicht halb voll sind. Also die Hornets haben jetzt irgendwie aufgestockt, glaube ich, kürzlich nochmal.
Also es ist auch mittlerweile Leute. Sind so ziemlich überall ja wieder Leute zugelassen. Ja. Ne? Also es ist so, die Zahlen fahren sie hoch.
Ja, also und dann mal sehen, ob dann Richtung Playoffs der Heimvorteil tatsächlich wieder eine Rolle spielt. Aber ich denke auch, wenn die Lakers halt in Topform sind, dann sind sie halt immer noch das Team, das bei dem sich eigentlich die meisten einig waren vor Saisonstart. Mal sehen, was jetzt noch passiert Richtung Trade Deadline und so. Aber dass sie halt Favorit sind und dass sie jetzt beste Team der Liga sind. Ob sie jetzt dann von 5 aus starten, der Weg wäre halt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber.
Ja, aber also ich glaube auch, dass da nichts unmöglich ist. Und auch, dass sie deswegen, ich meine, bei LeBron ist das ja immer so ein Ding, der hat ja früher meistens, oder also im Laufe seiner Karriere meistens, wenn er irgendwie umgeknickt ist, hat er kurz lamentiert und dann hat er einfach weitergespielt und war dann irgendwie kein Ding. Er hat es ja jetzt dann auch versucht, wobei es vielleicht auch mehr darum ging, seine Serie im Lauf zu halten mit dem einen Dreier. Aber jetzt, ich denke, dass sie da jetzt auch bei ihm dann eher vorsichtig sein werden. Also, dass es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, aber dafür, dass er dann halt bei 100% zurückkommt, weil sie können sich das leisten, da ein Seeding zu opfern, glaube ich. Und dann, ja, sehen wir mal weiter, wie es dann am Ende aussieht. Ich glaube, was halt einigermaßen klar ist, MVP wird er jetzt dann nicht.
Die Wahrscheinlichkeit sinkt zumindest. Ich meine, am Ende machen wir so ein MVP per Ausschlussverfahren. So. Ja. Also jetzt der Next Man Up
wäre Jokic wobei wahrscheinlich. Wobei das auch irgendwie ein bisschen ungerecht gegenüber meinem lieben Freund Nikola Jokic ist.
Ja, das stimmt.
Der halt einfach eine brachiale Saison spielt.
Ja,
Denver muss, glaube ich, seine Siegquote vielleicht noch ein kleines bisschen verbessern, aber ansonsten bist du ja an einem Punkt, wo er jetzt, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon ein Spiel verpasst hat, auf jeden Fall nicht viele. Und statistisch ist sein Case ja einwandfrei. Er ist natürlich nicht der beste Verteidiger, das wissen wir, aber was er in dieser Saison leistet, ist ja eben. Und was er offensiv leistet, ist ja durchaus MVP-würdig. Aber ja, es ist natürlich schon trotzdem sehr ätzend, dass innerhalb von so kurzer Zeit halt eigentlich zwei der Top 3 Kandidaten, glaube ich, zumindest vom Diskurs her in dieser Saison, sich verabschiedet haben. Erstmal. Weil ja, ich glaube, der Letzte, der irgendwie 10-plus-Spiele verpasst hat, war Allen Iverson in seiner MVP-Saison und seitdem ist es halt meistens eher ein bisschen weniger. Und das fand ich krass. Ich meine, in dieser Saison gelten da vielleicht andere Umstände, also vielleicht sind es auch, wenn man 15 Spiele verpasst hat oder so, vielleicht ist das dann auch okay, aber es wird halt einfach deutlich schwerer zu argumentieren und ich habe mir halt sowieso auch bei LeBron und bei den Lakers im Allgemeinen ein bisschen gedacht, warum ist das denn in dieser Saison so eine krasse Priorität? Also sie haben ja kurz bevor er sich verletzt hat, auch die Werbetrommel wieder gerührt, so von wegen, ja, ich weiß gar nicht, warum es da überhaupt eine Debatte gibt. Ja, guck doch auf die Zahlen, deswegen gibt es eine Debatte. Also es ist ja nicht so, dass er einwandfrei im Moment den Case hatte. Und auch Kuzma so, wir wissen alle, er sollte 8 oder 9 MVPs haben. Okay, dann sag mir die Saisons. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das in den letzten Jahren nicht oft genug durchgegangen wären, in welchen Saisons er vielleicht noch einen Case gehabt hätte. Und es gibt vielleicht 1 oder 2. Es gibt keinen Case dafür, dass er 8 MVPs haben sollte, wenn man sich das nochmal so ganz genau anschaut.
Ja.
Und auch, dass es nicht ein Best Player Alive Award ist, sondern ein, wer spielt die beste Saison und gibt am meisten Wert für sein Team Award. Also diese Art von Debatte ging mir auf die Nerven und bei ihm ging es mir auch ein bisschen, also es hat mich einfach nur ein bisschen gewundert, dass das irgendwie so klar die Priorität sein sollte, weil er hat halt in dieser Saison die größere und meiner Meinung nach wichtigere Chance, zum 5. Mal Meister zu werden. Und naja, das hätte ich gedacht, dass das eher die Priorität hat. Aber ich glaube, dass das jetzt halt vielleicht auch gezwungenermaßen dadurch wieder ganz klar auf Nummer 1 steht und man sich halt von diesem MVP-Thema vielleicht einfach für eine Zeit lang verabschiedet.
Ja, es hat mich jetzt auch überrascht, dass er so wahnsinnig viel gespielt hat. Und natürlich die verbale Werbetrommel, die haben wir irgendwie immer. Und ja, ich finde, wie du sagst, also ich finde es dann auch immer schön, wenn man sagt, hätte und so. Und das ist genauso wie beim All-Star-Game, der muss rein. Ja gut, wer geht raus? Und es ist, ja, also ich meine, wir haben ja jahrelang, haben wir bei LeBron drüber gesprochen, was er perfekt kann, ist halt so ein bisschen durch die Regular Season zu coasten, um dann halt in den Playoffs voll da zu sein, wenn es drauf ankommt.
Ja.
Ja gut, das geht dann halt auf Kosten des MVP-Awards. Also deswegen, natürlich ist es komisch, dass der beste Spieler seiner Generation nur 3 hat er mittlerweile?
4.
4? Nur 4 MVP-Awards
ohne hat. Ohne den Rosenhold hätte er 5 in Folge. Das, aber der Rosenhold war dazwischen.
Der Rosenhold war halt stark.
Wobei in dem Jahr hätte es auch Dwight Howard werden können. Und ich bin froh, dass es nicht Dwight Howard geworden ist.
Ja. Nein, und von daher, also klar, es klingt irgendwie komisch, aber also wenn man sich das dann halt mal genau anschaut und ich meine, gut, Teamkollegen natürlich, wenn Kai Kuzma sagt, der, klar hat LeBron nicht mehr gewonnen, kann er natürlich auch nicht machen, aber es ist...
Ja. Außerdem will Kai Kuzma ja auch nicht getradet werden.
So ist das. Und ja, ich bin gespannt, wer es jetzt wird. Vielleicht spielt sich noch irgendeiner rein, James Harden, wie gesagt, wobei der ja eigentlich...
Ich habe zwei Leute, wo ich dich kurz fragen wollte, weil also Jokic wissen wir.
Ja.
Giannis haben wir auch, glaube ich, überall jetzt schon oft genug gehört. Ja, er von den Zahlen her passt's und die Bucks sind wieder saugut, aber 3 Awards in Folge wird schwierig, weil gibt's einfach nicht so oft. Glaube ich, Russell, Wilt und Bird waren die einzigen, oder Russell, Kareem und Bird. Auf jeden Fall ist es seit Larry Bird nicht mehr passiert und der ist da währenddessen 2-mal Meister geworden und Giannis hat diesen Playoff-Track-Record, der zwar eigentlich keine Rolle spielt für den Regular Season Award, aber der bei den Wählern eine Rolle spielen wird. Also sagen wir einfach mal, Giannis wird es wahrscheinlich nicht. 2 Kandidaten, also James Harden ist die eine Frage. Wenn James Harden am Ende der Saison mehr Spiele für die Nets absolviert hat als LeBron für die Lakers oder Embiid für die Sixers, ist es dann eher vertretbar, ihn da mit reinzunehmen? Oder ist das immer noch Quatsch? Weil ich tue mich da total schwer damit, weil ich finde, seitdem er bei den Nets ist, ist er wahrscheinlich der MVP, aber das, was er davor gemacht hat, war LVP. Und deswegen ist das irgendwie so einfach so eine Glaubensfrage.
Es ist echt, also bei Harden, ich überlege auch permanent, also wenn er mehr Spiele gemacht hat, ich meine, im Endeffekt, wenn man so sieht, hat er ja quasi auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele er bei den Rockets gespielt hat, in Anführungszeichen. Er hat ja auch schon seine Spiele verpasst, sozusagen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde James Harden, also quasi, also ich würde ihm eine Auszeit geben. Und aber wenn er sich, wenn er geläutert ist sozusagen. Er wirkt ja irgendwie so, als hätte, ich habe das ja hab ich auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, so, er wirkt so, als hätte er schon so ein bisschen verstanden, als wäre so ein bisschen, ja, also hätte auch seine Lehren aus dieser ganzen Sache gezogen und das täte ihm auch irgendwie so ein bisschen leid. Und wie du sagst, also ich meine, seine Leistungen, also im Endeffekt, er ist halt die Konstante bei den Nets. Also er ist halt, also Kyrie ist immer mal wieder raus, Durant fährt jetzt schon eine Zeit lang aus, also und die Nets gewinnen halt trotzdem und das ist neben Nicholas Claxton ist da, glaube ich, größtenteils James Harden dafür verantwortlich. Und ja. Von daher würde ich glaube fast, ich würde ihn mit reinnehmen. Also wenn er mehr Spiele gemacht hat als LeBron und als Embiid, also mehr Spiele für die Nets, dann glaube ich, würde ich ihn tatsächlich irgendwie mit reinnehmen. Wobei ich, es wäre halt schon immer noch so ein Haken dabei, irgendwie nach so einer Story wie am Anfang dann genau in der Saison den MVP-Award zu gewinnen.
Ich finde das deswegen auch immer noch total knifflig und habe auch für mich noch keine Entscheidung getroffen, aber es tendiert so langsam in eine Richtung, wo ich denke, irgendwann kommt man nicht mehr so richtig an ihm vorbei, wenn es so weitergeht. Ja. Aber mal gucken, was noch so passiert. Und wie gesagt, noch ist ja Jokic auch drin. Die andere Frage wäre, ob mein oder ob unsere beiden Preseason-Picks noch in irgendeiner Form Chancen haben. Also einer, deiner war Dame, meiner war Luca. Tabellarisch ist Portland auf jeden Fall näher dran. Und statistisch gibt es natürlich auch für Lillard irgendwie einen ganz guten Case. Aber wenn man sich anschaut, wie on fire Doncic eigentlich jetzt seit mehreren Wochen ist, wie sich sein Distanzwurf gesteigert hat und wie auch die Mavs jetzt unterwegs sind. Also ich glaube, 14 der letzten 21 gewonnen, Tendenz steigend, also auch, dass sie halt in der Tabelle vielleicht noch ein bisschen klettern. Ja. Ist der Zug für ihn trotzdem schon komplett abgefahren oder meinst du, er kann sich da irgendwie noch auf den Zettel spielen zumindest?
Also ich glaube, in Anbetracht der Verletzungen kann er sich schon auf den Zettel spielen. Also A, weil er, glaube ich, die Aufmerksamkeit genießt, die du grundsätzlich halt brauchst und B, weil, wie du sagst, also der Saisonstart war jetzt nicht optimal und er hat aber trotzdem hinbekommen, A, das Team, natürlich auch dank der ganzen Rückkehrer, aber grundsätzlich das Team wieder auf Kurs zu bringen und hat sich eben krass gesteigert und legt halt mittlerweile echt brutale Quoten auf. Also für die Last, die er sozusagen trägt, auch für die Würfe, die er teilweise nimmt oder oft nimmt, ist es halt schon extrem gut. Und von daher würde ich schon sagen, dass er sich damit reinspielen kann. Und für mich gilt halt bei Dame, haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen, ist ja im Endeffekt das Ding, er ist derjenige, also so ein bisschen wie bei Harden, nur halt nicht ganz so viel gewonnen, aber halt, also links und rechts sind ihm die Spieler ausgegangen und er hat aber das Team halt trotzdem so weit getragen, dass es halt mittlerweile, oder dass es halt immer noch jetzt in der, also um den Heimvorteil mitspielen kann. Es ist halt natürlich die Frage, so richtig geil sind die Blazers halt nicht. Also es kommt jetzt schon auch noch ein bisschen drauf an, glaube ich, wie sich...
Sie haben immer noch ein negatives Net-Rating. Also ich glaube, ihr Net-Rating war vor einer Woche noch schlechter als das der Raptors. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile... Also jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, weil die Raptors abstinken wie sonst was. Aber die Blazers standen irgendwie 7 Spiele über 500 mit einem Net-Rating von -1. Ist halt dann vor allem auf gewisse Klatschfähigkeiten zurückzuführen.
So ist es. Gut, ich meine, diese Niederlage gegen die Mavs hat jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade geholfen, was das Net-Rating angeht.
Da hast du wahrscheinlich recht.
Ja, ist natürlich auch so dieser Konstellation der ganzen Verletzungen geschuldet. Aber ich glaube, also ein bisschen klettern sollten sie schon noch. Also dass es dann wirklich reicht. Weil sonst hast du halt diese Phase, in der das Team halt sozusagen getragen hat und auf Kurs gehalten hat und hast dann aber hinten raus, hat es dann aber trotzdem nicht gereicht, um ganz oben mit reinzukommen. Dann wird es, glaube ich, also gerade jetzt, wenn man sich Jokic anschaut und nehmen wir an, Jokic bleibt fit und kommt so mehr oder weniger durch die Saison, dann wird es schwierig. Also glaube ich bei beiden, sowohl bei Doncic als auch bei Lillard, also ein bisschen hoch soll schon noch gehen, aber aussichtslos finde ich es nicht.
Na, würde ich übereinstimmen. Letztendlich hat von den dreien, ich meine, die Nuggets sind ja nicht viel besser unterwegs, also vom Netrating ja, aber von der Bilanz her nicht im Vergleich zu den Blazers, aber von den dreien hätte er jetzt auf jeden Fall klar die Nase vorn, glaube ich, und da müsste sich schon noch ein bisschen was tun, damit dieser Boden gut gemacht werden kann.
Auf jeden Fall. Und irgendwie wäre es auch schön, wenn His Groundness den MVP-Award bekäme.
Voll. Auch wenn es ein Jahr zu spät ist. Ich habe ihn letztes Jahr getippt. Deswegen sage ich auch jetzt schon, nächstes Jahr wird es Doncic. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich schon 50 Euro drauf setzen.
Sollen wir aber machen eigentlich. Wir können es ja feierlich
Apropos übrigens.
Ja?
Du hast da gar nicht reagiert auf Twitter.
Stimmt. Ich bin
ich habe da eine gewisse Wette gegen dich ja bereits gewonnen.
Ja, das ist korrekt.
Es war tatsächlich das erste Spiel. Das war sogar der erste Wurf. Das hat uns nicht wahnsinnig überrascht, oder?
Nee, es hat uns nicht wahnsinnig überrascht. Also ich muss ja, du hast dir deinen Faxe verdient.
Ja, der Dank war aber geil, weil man so in seinem Gesicht gesehen hat, er hat es so gerade so geschafft und war am Ende so erleichtert, dass es klappt. Das hat mich ein bisschen, und das ist ein bisschen gemein, aber es hat mich ein bisschen an Woody Harrelson erinnert, am Ende von White Man Can't Jump, wo Wesley Snipes ihm den Alley-oop zuwirft, genau auf die richtige Höhe und er dann halt rankommt und sich am Ende wie ein Kind freut. Und also ich konnte es irgendwie gut nachvollziehen.
Ja. Also es war
ein ergreifender Moment.
Also sehr ergreifender Moment. Aber er war auch ein bisschen optimistisch. Ich habe gedacht, er ist schon, also dafür, dass es so lange gedauert hat, bis es passiert ist, ist er sehr weit weg vom Korb abgesprungen. Einen Schritt hätte ich nur an seiner Stelle noch gemacht.
Aber wusste er, dass er diesen Schub braucht.
Ja, das kann natürlich sein.
Das war ja nicht sein erstes Rodeo.
Oder er wollte seine Hangtime unter Beweis stellen.
Vielleicht auch das.
Aber es war, die Reaktion war auf jeden Fall schön, also sowohl von ihm als auch dann von der Bank und so. Es ist erledigt. Ja, du hast tatsächlich die Wette gewonnen. Also wie gesagt, Faxe kriegst du.
Sehr schön, freue mich. Habe ich seit meinen früheren wilden Zeiten nicht mehr getrunken.
Ich habe auch ewig. Ich weiß auch nicht mehr, wie es schmeckt. Vielleicht soll ich mir auch eins zulegen und dann trinken wir es virtuell zusammen.
Ne? Ja.
Gut. Lamello, vielleicht noch ganz kurz.
Ja.
Also Handbruch oder Bruch in der Hand und erst die Saison aus. Jetzt wird er in 4 Wochen wieder evaluiert. Also vielleicht spielt er nochmal, vielleicht so, um schon mal den Bogen Richtung Trade-Deadline zu schlagen. Also ich meine, ich glaube, Quintessenz aus dieser Sache ist, ja, kacke. Schade, dass Lamello raus ist. Du hast ja schon gesagt. Ich glaube, das war das Team, das League Pass-Team, das gerade seiner größten Attraktion beraubt wurde, oder? Das du vorher meintest.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Also doch nicht Lauri. Aber gut, von daher ist es definitiv schade. Aber sollte es denn in deinen Augen die Bemühungen der Hornets jetzt irgendwie beeinflussen? Oder sollten sie einfach sagen, okay, unsere Idee, also im Sinne von, okay, wir stinken jetzt halt vielleicht doch ab und gucken, dass wir noch einen hohen Draftpick bekommen. Der Draft scheint ja irgendwie gut zu sein. Oder wir versuchen jetzt halt uns quasi, anstatt dass wir über den Draft sehr, sehr gute, ganz junge Spieler bekommen, jetzt über Trades irgendwie wirklich passende Spieler, vielleicht ein bisschen ältere, gute Spieler zu bekommen.
Ich finde, es sollte eigentlich nicht viel an der Ausrichtung ändern. Und also ich glaube, sie sind sowieso zu gut. Vor allem sind sie auch im Backcourt zu tief besetzt, als dass dieser Ausfall jetzt dafür sorgen würde, dass sie abstinken. Also ich glaube, das war ja bisher absolut eine Stärke, dass sie da 3 fähige Guards plus dann auch noch Malik Monk, der sich im Laufe der Saison da ja auch noch mit reingespielt hat, zur Verfügung hatten. Und ich glaube, das sollte auch weiterhin der Fall sein. Lamello ist zwar für die Zuschauer, glaube ich, der wichtigste Spieler gewesen, aber insgesamt kamen sie ja sehr über das Team und ich glaube, das Team ist immer noch gut. Ich glaube auch, dass sie zu gut sind, um aus den Playoffs rauszufallen. Also sie stehen momentan bei einer ausgeglichenen Bilanz. Man muss natürlich sagen, das tun im Osten einige, aber wenn man so auf die Play-In-Plätze schaut, da sind halt Chicago und Indiana jeweils mit einer 19-23 Bilanz und dahinter wird es dann schon deutlich schlechter. Also Toronto befindet sich ja zum Beispiel im freien Fall auf Platz 11.
Ja.
Und die Gefahr, dass man da jetzt rausfällt, ist, glaube ich, sehr gering. Und grundsätzlich glaube ich bei Charlotte, man hat es ja über die letzten Wochen öfter gehört und auch gesehen, dass es halt eigentlich eine relativ klare Bedarfsposition gibt. Das ist halt Center. Das sind weder Cody Zeller noch Bismack Biyombo die Langzeitlösungen. Mhm. Die haben auch jeweils Verträge, die man in Trades relativ gut bewegen kann. Sie haben ein paar Assets und Charlotte ist ja jetzt nicht zwingend ein Team, wo man denken müsste, die hätten jetzt den einen Superstar-Deal machen müssen oder so, oder die hätten jetzt All-In gehen können und mit einem Move wären sie dann jetzt ein echter Contender, aber man hat halt, glaube ich, so die Vorstellung, wenn sie da einen jungen Big irgendwie ranholen können, der dauerhaft zum Team passt, dann sollten sie das machen. Und also ich glaube, da werden sie Ausschau nachhalten. Ob sich da was ergibt, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass die Lamello-Verletzung das letztendlich verhindern sollte, weil das muss, glaube ich, der nächste Anspruch sein, dass man halt eine Dauerlösung für die Center-Position findet.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also sie sind halt, wie du sagst, sie sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sie halt eigentlich ein gutes Team haben. Also klar, es ist jetzt nicht das Team, das jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre um die Meisterschaft mitspielen wird, aber es ist halt ein Team, bei dem sich zumindest lohnt, gezielt zu versuchen, es zu verstärken. Und wie du sagst, dann eben die Center-Position anzugehen und da halt über Trades das zu versuchen und nicht zu sagen, okay, jetzt ist halt unsere größte Attraktion. Vielleicht unser bester Spieler perspektivisch ist jetzt raus, deswegen kehren wir jetzt komplett um. Und ich meine, ja, also die...
Sie haben auch schon zu viel gewonnen, um im Osten noch wirklich zu tanken. Das gibt zu viele Teams, die zu schlecht sind.
Mit großen Schritten kommt da keiner von hinten im Osten. Von daher, auf jeden Fall. Jetzt Miles Turner waren sie anscheinend interessiert. Da können wir jetzt eigentlich direkt zu den Trades kommen. Da war ich jetzt echt überrascht. Die Pacers, also schon einige Experten, auch glaube auch Zach Lowe hat die Pacers als eines der interessantesten Teams beziffert. so rund für ihn, rund um die Trade Deadline. Aber dass jetzt auf einmal soll Miles Turner quasi safe sein, dafür Sabonis und Brockton sollen sie sich anhören. Also natürlich, wie hast du ja vorher gesagt, die großen Namen müssen jetzt nicht unbedingt, muss nicht unbedingt sein, dass sie gehen oder dass sie wechseln. Aber also mit Brockton hatte ich überhaupt nicht gerechnet, auch mit Sabonis ein bisschen weniger tatsächlich.
Ja, also Sabonis hat mich ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen weniger verwundert, einfach weil es diese zwei Big-Dynamik gibt und ich glaube, dass es da letzte Saison wahrscheinlich eher das Bestreben gab, Turner loszuwerden. Jetzt ist man sich, glaube ich, nicht sicher, aber also ob das dann untouchable ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, es kommt immer drauf an, was das Angebot ist und die Pacers sind halt nicht zufrieden mit dem, was sie gerade haben. Aber bei Brockton hat es mich tatsächlich auch noch ein Stück weit mehr gewundert, weil ich halt finde, bei ihm hast du jetzt nicht diese positionellen Überlappungen oder so. Und anscheinend denken sie, dass Caris LeVert ihn dann irgendwie verzichtbar machen wird. Ich hätte halt gern beide. Also ich finde ein Plus an Playmakern im Backcourt oder auf dem Flügel, und beide sind ja auch nicht irgendwie ganz klein oder so, ist ja was sehr Positives. Das ist ja viel erstrebenswerter, als jetzt zwei Bigs zu haben, die eigentlich nicht perfekt nebeneinander passen. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass der Name Brockton verfügbar sein könnte, weil wenn ja, dann könnte das schon einer der besten Spieler sein, wo sich was tut. Und also finde ich auch jemand, wo so ein Team wie Dallas beispielsweise, was jetzt vielleicht sonst nicht im klassischen Win-Now-Modus wäre diese Saison, aber vielleicht halt einfach diese Chance sehen würde, das ist ja jemand, der vielleicht über Jahre alles abdecken kann oder sehr viel von dem abdecken kann, was wir noch brauchen. Also ein zusätzlicher Playmaker neben Doncic, der auch gleichzeitig sehr gut abseits des Balles funktioniert, der ein kluger Cutter ist, der einen guten Wurf hat, der halt grundsätzlich sehr effizienter Offensivspieler ist, das wäre ja eigentlich eine ziemlich, ziemlich geile Lösung für die. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch die Bereitschaft wäre, relativ viel abzugeben. Aber wer weiß, also wahrscheinlich sind das auch Namen, die jetzt mal kurz gefloatet werden und im Endeffekt ist der Asking Price dann so hoch, dass sich nichts tut. Aber bei dem Namen Brockton bin ich auf jeden Fall auch kurz aufgeschreckt aus meinem Stupor, den ich sonst quasi mit mir rumtrage.
Ja, ich finde halt auch, also mich überrascht halt auch, die Begründung überrascht mich halt einfach. Du hast ja schon gesagt, aber ich halte halt auch Brockton für einen, der halt wunderbar neben einem balldominanten Spieler existieren kann, auch im Backcourt.
Ja, gut für ein Multiguard-System.
Ja, genau. Also deshalb fand ich ja auch sehr schön, dass die Bulls interessiert sein sollen.
Natürlich.
Natürlich. Aber ohne Scheiß, das wäre jetzt, ich hab nie gewagt, über Brock nachzudenken, aber also neben Levine fände ich es auch sehr charmant, muss ich sagen. Ist halt die Frage.
Was gibst du ab?
Ja, da ist natürlich, nachdem er jetzt Turner untouchable ist und Sabonis gehen, soll wir natürlich so ein Stretch-Vierer neben Turner würde natürlich eigentlich ganz gut reinpassen. Der halt so ein bisschen attackieren kann, der jetzt vielleicht defensiv ein bisschen schwächen kann, hat dessen defensive Schwächen Turner aber vielleicht kaschieren kann. Weißt du? Also Lauri vielleicht mal, vielleicht noch ein bisschen Kobe.
Und dann ich glaube halt, also so wie ich das zumindest bei den Pacers interpretiere, auch mit dem neuen Coach Nate Bjorkgren und mit den Bestrebungen, Gordon Hayward zu holen im Sommer, was ja dann in der Offseason, was ja dann nicht geklappt hat, dass es eigentlich mehr dazu geht, vier Wings plus ein Big dauerhaft zu haben, statt drei Wings, einen Big, der nicht verteidigen kann, hatten sie ja jetzt schon, und einen Big, der verteidigen kann. Also ja, ich weiß nicht, ob Markkanen dann quasi das abdeckt, was sie haben wollen.
Ja, aber wenn du den offensiven Gedanken von Bjorkgren spinnst, du quasi der eine Big, der nicht verteidigen konnte, konnte auch noch nicht so gut Dreier werfen. Und Markkanen ist einer der, also tatsächlich statistisch, ich hab jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber er ist statistisch einer der besten großen Werfer, die Liga so gesehen hat. Also und er hat sich diese Saison auch, also es gibt halt, also
momentan tatsächlich fast 40%.
Ja, und
was allerdings auch ein krasser Ausreißer nach oben ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir ohne hier finnische Ware verkaufen willst.
Oder es ist der neue Lauri.
Ja, oder es ist der neue Lauri. Aber warum würde man ihn dann abgeben wollen, so einen dominanten Offensivspieler?
Er ist ja nicht dominant, er hat halt immer noch seine Aufs und Abs und er ist vielleicht in dieser Konstellation funktioniert vielleicht nicht so gut. Und ich sag's gerne, vielleicht manchmal ein Tapetenwechsel kann Wunder wirken. Und von daher, weißt du, mit Turner neben ihm würde vielleicht, wie gesagt, ich bin mir selber bewusst, es wäre ein sehr weiter Weg, Brockton irgendwie die paar hundert Kilometer weiter nach Westen zu bringen. Aber schön wäre es halt schon. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Keine Ahnung, vielleicht mal in AK we trust. Also es würde, aber jetzt es passen würde es, oder? Zumindest.
Ja, also klar, ich finde auch, das ist ein Spielertyp, der grundsätzlich bei sehr, sehr vielen Mannschaften gut reinpassen würde. Ich finde es auch immer ein bisschen verwunderlich, dass das seine Teams nicht immer zu denken scheinen. Also ich meine, er ist ja damals, nachdem er ziemlich viele Verletzungen hatte, schon im Draft halt tief gefallen, ist dann bei den Bucks gelandet, ist Rookie of the Year geworden, hat da eigentlich ja eine absolute Erfolgsgeschichte hingelegt, aber sie haben sich ja berühmterweise dagegen entschieden, damals das Angebot zu matchen. Und jetzt ist er nach kurzer Zeit, wo er in Indiana ja absolut abliefert. Also er war jetzt irgendwie bei knapp 22 Punkten pro Spiel, spielt eine sau effiziente, gute Saison. Und dass er da dann irgendwie jetzt schon wieder zur Debatte steht, das wundert mich ein bisschen. Ich frage mich halt auch immer, ob das dann immer noch so dauerhafte medizinische Bedenken sind. Also ob er einfach vielleicht nicht mehr so lange hat. Also ob irgendwie seine Knochen andeuten, dass da vielleicht einfach irgendwelche Probleme sich andeuten, weil seine Leistungen sind halt für mich, wenn er gespielt hat in der NBA, schon überwiegend sehr, sehr gut gewesen. Und
ja.
Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie dann immer noch unterbewertet ist oder ob er von außen quasi überbewertet ist, aber mir erschließt es sich nicht so ganz, warum die Teams sich nicht in Malcolm Brogdon verlieben.
Das schafft so ein bisschen Fragezeichen, das stimmt irgendwie. Also weil es halt von außen nicht ersichtlich ist, weshalb sein kann. Manchmal ist es ja auch so, okay, es ist irgendwie das, was wir jetzt gerade machen, funktioniert irgendwie nicht und wir probieren. Und ich meine, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ist ja sozusagen, kannst du ja auch einiges für ihn bekommen, theoretisch. Also kannst du zumindest mal anhören. Also was ist möglich? Was können wir jetzt aus dem Spieler machen, der uns jetzt aus unserer Sicht vielleicht oder momentan halt auch statistisch jetzt nicht die Siege bringt, die wir gerne hätten. Also natürlich auch, da spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, aber vielleicht ist das so ein bisschen die Denke. Ich weiß es auch nicht. Ich frage es mich auch. Wie gesagt, die Dallas-Idee, wenn es noch kurz von Chicago weggehen, die Dallas-Idee finde ich sehr interessant. Also gerade, weil Dallas ja auch bereit ist oder so zumindest guckt, wie sie halt diesen potenziellen Cap-Space nutzen können im Sommer, beziehungsweise ob sie halt nicht vorher sich schon einen guten Komplementärspieler zu Doncic und auch Porzingis irgendwie holen. Und da wäre natürlich Brogdon schon interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz aber zu Lauri. Also es gibt tatsächlich, Champs gibt es Interesse. Innerhalb der Liga.
Also,
ne? Also ist,
warum auch nicht?
Ich will noch gar nicht unbedingt loswerden. Ich glaube, ich bin einer, also ich zähle vielleicht zu denen, die Lauri noch mehr Chancen geben, wobei diese auch so ein Ups echt, also sie zehren an den Nerven, muss man sagen. Also dass man weiß halt nicht, was man bekommt. Also von daher, wir werden sehen.
Ja.
Darf ich noch kurz eine Bulls-Frage stellen, einfach weil du da der San Antonio-Experte, nur ganz kurz, also kannst zwei Sätze. Würdest du, also angeblich sind auch die Bulls an DeRozan interessiert, wäre es für dich eine gute Idee, ihn zu holen? Beziehungsweise könnte er diesem Team irgendwas geben, sozusagen jetzt mit seinen neuen Passing-Fähigkeiten, die er jetzt irgendwie entdeckt hat? Also, oder ergibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn, auch was jetzt halt sein Alter angeht? Vertrag endet ja demnächst und solche Geschichten.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Bedenken, oder das sind so die Bedenken, die ich dabei hätte, dass man, wenn man jetzt irgendwie für ihn tradet, dann macht man das ja, wenn man denkt, dann halten wir den irgendwie auch längerfristig. Und jetzt, also so vom Spielertyp aktuell würde ich schon sagen, er wäre halt so ein bisschen wie das Thaddeus Young ja auch macht, einfach so ein bisschen erwachsener im Spiel, der halt gut passen kann, der auch am Ende von Spielen halt weiß, wie man Entscheidungen zu treffen hat, wobei das Scoring am Ende von Spielen ja nicht die Problemzone bei den Bulls zwingend ist, also meinem Eindruck nachzufolge, weil Levine da drin ja auch sehr gut ist, aber also da würde ein zusätzlicher Spieler in der Form ja nicht schaden. Langfristig bin ich mir aber nicht so sicher, ob das jetzt der Typ ist, der Sinn ergibt bei den Bulls. Mhm. Also einfach, weil es so von der Timeline her nur bedingt passt und weil, auch wenn ich ihn irgendwie gerade in dieser Saison schon echt stark finde, ist es ja, man hat ja über die letzten Jahre schon auch zu Recht gewisse Bedenken daran gefunden, inwieweit sein Spiel halt in der modernen NBA passt. Und es ist seit vielen Jahren ja auch irgendwie immer mal wieder der Fall gewesen, dass man halt das Gefühl hatte, seine Teams sind selbst offensiv, wo er eigentlich vor allem ein guter Offensivspieler ist, der Reputation zufolge, dass die Teams, wenn er nicht auf dem Platz war, meistens offensiv einfach noch besser waren, was sich ja irgendwie auch erklären lassen muss. Und ich weiß nicht, ob das da jetzt momentan der richtige Deal wäre, wenn man ihn einfach nur mal kurz sich anschauen will und für nichts bekommt. Wer weiß, aber ich meine, warum würde man das jetzt machen? Letztendlich haben die Bulls ja auch auf dem Flügel genug Leute, die eigentlich Minuten bekommen sollen. Unter anderem dein Lieblingsspieler Patrick Williams.
Auf jeden Fall. Die Zukunft. Angeblich sollen ja auch schon Franchise wegen Patrick Williams angefragt haben. Also, Entschuldigung.
Das muss doch dann aber einfach so ein bisschen dieses Thema sein. Wen haben wir nochmal? wen müssen wir anrufen? Welche Teams sind dumm? Lass uns doch mal die Bulls anrufen. Ja. Und die haben, da haben Leute vielleicht auch nicht gecheckt, dass da jetzt ein neues Front Office ist, weil das ist ja dann doch eher unrealistisch, dass man einen Rookie, den man gerade erst gezogen hat, von dem man bisher ja, glaube ich, einigermaßen überzeugt ist, dass man da halt gleich sagt, oh, raus hier, vielleicht einfach für ein bisschen Geld. Warum nicht?
Es war wahrscheinlich so ein bisschen der Moment, sie haben halt so quasi so hier Front Office Chicago Bulls, Kani sowas, hallo? Und es war der Moment so, ah, fuck, ist gar nicht mehr Patterson. So, weißt du, und dann, ja.
Arturas, altes Haus.
Ja, der Patrick. Dann hat der Arturas gesagt, ja, der ist gut, ne? Behalten wir. Aber ich hatte gerade eigentlich eine gute Überleitung. Genau, es ist ein bisschen so ähnlich wie den außerordentlichen Vertrag von John Collins, den Celtics unterjubeln zu wollen, indem man dafür Jaylen Brown haben will.
Ja.
Da musste ich gestern kurz schmunzeln. Also wir haben ja auch kurz geschrieben. Und fällt für mich auch so unter die Kategorie, versuchen kann man es ja mal. Beziehungsweise wir fangen mal ganz hoch an. Vielleicht treffen wir uns auch ein bisschen weiter unten dann. Also das kam für mich so, dass ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie, ich habe hier mein T-Bone-Steak oder du hast dein T-Bone-Steak und ich gebe dir jetzt hier mein Pizza Hut-Gutschein, der aber übermorgen abläuft. Also ganz gemein formuliert.
Ja.
So, weißt du, wie ich meine? Es ist irgendwo, also du bekommst quasi einen nicht ganz so guten Spieler und noch dazu musst du dessen Vertrag irgendwie verlängern. Also.
Ja, genau. Während du halt einen All-Star hast auf einer wichtigeren Position, der schon Playoff-Basketball gespielt hat und der unter Max bereits seinen neuen Vertrag hat, also mit dem du sehr viel Planungssicherheit hast.
Ja.
Ich weiß auch nicht, es gab ja vor ein paar Jahren mal diesen Fall, wo die Grizzlies, ich habe vergessen, mit wem sie damals getradet haben, aber wo es sie hatten zwei Brooks im Kader und das Team, mit dem sie getradet haben, ging irgendwie davon aus, dass es um Dylan Brooks als Gegenwert geht und die Grizzlies hatten aber Marshawn Brooks drin. Ich meine, bei den Celtics spielt jetzt momentan kein anderer Brown, aber ich frage mich dann manchmal auch, ob das halt vielleicht einfach so Lost in Transition Situationen sind, wo sich Leute einfach dann im Namen vertun.
Ja.
Auch Transition würde da Sinn ergeben, natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich glaube, der Deal kommt so wahrscheinlich eher nicht zustande.
Nee, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Welcher Deal durchaus zustande kommen könnte, ist Aaron Gordon Richtung Boston. Wir haben ja letzte Woche über Aaron Gordon gesprochen, da war jetzt Boston nicht so prominent vertreten. Jetzt ist für mich die Frage, wie groß wäre deine Vorfreude auf den Spieler Aaron Gordon und wie groß ist deine Angst gleichzeitig, dass Marcus Smart der ganzen Sache zum Opfer fällt?
Ja, also es ist immer eine Frage von dem, was man irgendwie abgibt. Und grundsätzlich fände ich es schon interessant, ihn in dieses Team zu integrieren. Also einfach, weil es einem noch zusätzliche Line-Up-Möglichkeiten geben würde. Und sie sind ja jetzt halt immer überwiegend klein unterwegs. Und man könnte aber dann halt einfach so eine gewisse Länge und Athletik mit reinbringen. Ich glaube auch, dass das durchaus fehlt. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr in dem Fall Fanboy, wo ich jetzt von den meisten Spielern nicht Fanboy bin, auch nicht bei den Celtics, aber von Marcus Smart halt schon, dass ich denke, das wäre halt ein zu großes Opfer. Also von Marcus Smart hast du halt über die Jahre schon echt viele, viele wichtige Playoff-Momente gehabt. Er ist halt eigentlich so die Art von auch so ein bisschen Tough Guy, die dem Team sonst komplett abgeht. Also das hat halt sonst, also diese Komponente strahlt halt sonst irgendwie keiner aus und die strahlt ja auch in Gordon nicht aus, also beim besten Willen nicht. Wenn man das abgeben würde, halt eigentlich im Prinzip die Seele des Teams und vor allem auch den besten Passer, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Also ein Spieler, der zwar manchmal oder relativ häufig komische Würfe nimmt, der aber gleichzeitig halt auch derjenige ist, der am ehesten noch für vernünftige Ballbewegung und gute Pässe und so sorgt, dann legt man sich da, glaube ich, strukturell eher ein Ei. Deswegen hoffe ich mal, dass das nicht zwingend passiert, auch wenn ich Gordon an sich interessant finden würde. Aber das wäre halt für mich einfach ein zu hoher Preis, wenn man da Smart mit integrieren müsste.
Sehe ich ähnlich. Also ich hatte mich bei Smart auch so ein bisschen gewundert, weil ich meine, du wirst nicht müde, es zu betonen. Man hat es ja also auch jetzt wieder gesehen, als er verletzt war, einfach, dass er dann schon fehlt einfach. Also weil er halt einfach so ein Typ ist, also sowohl spielerisch als auch persönlich, der dann einfach dem Team sonst fehlt. Und ja, wäre komisch. Trotzdem, Gordon könnte ich mir eigentlich ganz gut in Boston vorstellen. Wäre eigentlich so der Spielertyp, den du ja auch so, der ein bisschen fehlt. Also der so zwischen 3 und 4 hin und her rutschen kann, der, ja, dir, wie du sagst, so ein bisschen Athletik bringt. Und dann wäre es irgendwo schon sinnvoll. Ist halt die Frage, was gibst du dann dafür ab, beziehungsweise opferst du halt Picks, was Danny ja nicht so gern macht?
Ja, aber also es gibt genug Picks, gab in den letzten Jahren oft genug auch das Problem, dass der Kader eigentlich fast zu voll war für die ganzen Picks. Und also dann wurde dann ja auch zum Beispiel mal der falsche Pick verscherbelt, also der Pick, der Desmond Bane wurde. Den hätte man ja einfach behalten können, weil Desmond Bane würde diesem Team sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber also egal, da wurde halt die falsche Entscheidung getroffen. Aber grundsätzlich, also in dem Fall auf jeden Fall viel, viel eher einen Pick abgeben, als dass man Smart abgibt, meiner Meinung nach. Und ja, ist dann halt die Frage, wie viel Orlando da fordert. Ich meine, ich habe da, sie hatten ja zwischenzeitlich mal so Forderungen lanciert, wo dann irgendwie zwei Erstrunden-Picks plus ein guter junger Spieler, wo man sich dann auch irgendwann denkt, über wen reden wir jetzt hier? Ihr wollt den ja loswerden. Der hat einen Trade gefordert. Also das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber also keine Ahnung. So einen Erstrunden-Pick kann man da schon auf jeden Fall opfern, meiner Meinung nach.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ist Fournier noch einer, der dann, weil der ist ja auch in vielen Gesprächen, der würde ja auch in der halben Liga irgendwie, hätte gern Fournier und ich glaube Celtics auch. Und würde der Sinn ergeben? Oder sähst du ihn irgendwo zum Beispiel in Denver? Großes Comeback oder große Rückkehr lieber?
Ja, ich meine, den Nuggets tut er halt jetzt defensiv auch nicht unbedingt gut, was wahrscheinlich so die größte Schwachstelle ist. Ich bin mir bei Fournier immer nicht sicher. Ich finde, er hat ja in der Regular Season schon seinen Wert. Ist ein guter, recht vielseitiger Scorer, der auch so ein bisschen Playmaking bringt, aber ist halt auch irgendwie immer, wenn er in den Playoffs war, kam da relativ wenig. Und er hat einen auslaufenden Vertrag, will also dann auch längerfristig wahrscheinlich irgendwie bezahlt werden. Und dann, das wäre halt so einer, wo ich jetzt denken würde, das kann man mal ausprobieren. Aber das wäre jetzt keiner, wo ich sagen würde, da muss man irgendwie einen Pick für opfern. Zumal die Celtics in der Situation sind, fairerweise, wo sie in dieser Saison ja nicht viel reißen werden. Also ich glaube, das muss man mittlerweile anerkennen, dass da zu viele Baustellen sind, als dass man jetzt durch einen Trade für Evan Fournier auf einmal ein Contender wird oder so. Ich glaube, der Zug ist halt einfach abgefahren. Und Gordon ist halt jemand, da kann ich mir eher vorstellen, dass der über die nächsten Jahre halt ein sinnvoller Teil vom Kern des Teams sein kann. Und bei Fournier habe ich da einfach meine Zweifel, auch wenn er schon ein nützlicher Scorer ist. Aber ich glaube, eher vielleicht für ein anderes Team.
Welches?
Tja, siehst du, das ist dann die nächste Frage. Aktuell wahrscheinlich für die Lakers, aber die werden Schwierigkeiten haben, ihn zu bekommen.
Ja. Okay, Bucks, ist da irgendwas möglich?
Die haben ja nichts mehr.
Nee, ne?
Sie haben Rodions Kurutz, das passt vom Vertrag her nicht so ganz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Brook Lopez abgeben, das wäre sonst vom Vertrag her noch Sinn. Würde das wahrscheinlich noch irgendwie hinhauen. Aber ich glaube, die Bucks haben eigentlich quasi keine Assets mehr, die da noch irgendwie rumliegen.
Okay. Hast du sonst auch irgendwie, gibt es bei dir sonst auch irgendwie ein Gerücht, das dich jetzt überrascht hat, also, oder bei dem du jetzt besonders heiß drauf wärst, dass es Realität wird?
Mich hat es weniger überrascht als erfreulich bestätigt, weil ich das schon vor der Saison gesagt habe. Lowry wird eventuell ein interessanter Name. Und also jetzt scheint die Bereitschaft ja wirklich da zu sein. Also sowohl bei Kyle Lowry als auch bei Norman Powell, der auch wirklich eine saugute Saison spielt, individuell, dass da was gehen könnte. Und ich glaube, Lowry ist nach wie vor so der Spieler, der halt den größten Unterschied machen könnte. Also wenn die Sixers es schaffen, ihn in das Team zu integrieren, dann glaube ich, gibt es eine sehr, also es gibt jetzt schon eine ernsthafte Konkurrenz für die Nets im Osten, aber die ist dann vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen ernsthafter.
Ja.
Ja, deswegen, ich glaube, das wäre potenziell das Größte und das Wichtigste, was passieren wird.
Ich sehe es auch sehr gern. Also ich fände irgendwie die Story ganz geil. Also Heimatstadt, klar, ist immer so ein bisschen eigentlich nur Nebenschauplatz, aber trotzdem wäre es irgendwie eine ganz, ganz coole Meldung. Und dann, es gäbe halt, also dann hätten wir halt so dieses Ding, nachdem wir so die letzten Jahre immer drüber geredet haben, es konzentriert sich so alles auf diese Superteams, beziehungsweise wir haben jetzt halt irgendwie diese Warriors, die über allem schweben, und dann hätten wir jetzt auf einmal irgendwie so eine riesen Armada irgendwie. Also du hättest halt im Osten 3 Teams, du hättest im Westen 3 bis 4 Teams, also klar, dann vielleicht natürlich da auch noch bessere und nicht ganz so gute, aber das wäre dann schon, wäre die Bandbreite irgendwie an möglichen Titelkandidaten wäre schon relativ groß, wenn Lowry dann, wenn das tatsächlich funktionieren würde. Also die Sixers sind jetzt anscheinend auch bereit, Maxi abzugeben und so, und was sie ja lang nicht waren, und ich bin gespannt. Bei den Heat fand ich noch ganz interessant, dass die an Dinwiddie interessiert sein können, weil der ihnen ja nicht sofort weiterhilft. Also das war so ein bisschen so ein Ding, also
das könnte halt das könnte der langfristige Dragic-Ersatz sein. Ne?
Ja, ja. Da wird es wiederum ganz gut passen. Ich finde ja sowieso, Dinwiddie ist irgendwie so ein, also für die für die Nets schon irgendwie so ein kleines Ass noch, das sie in der Hinterhand haben, einfach weil sie ihn jetzt so gesehen nicht zwingend brauchen, so in ihrem Team. Und gleichzeitig ist er halt trotzdem noch, kann er anderen Teams aber schon sehr, sehr weiterhelfen, wenn er wieder fit ist dann natürlich.
Ja.
Also von daher, wir sind gespannt, was passiert. Es gibt ja auch noch den Herrn Oladipo und diverse Dinge, von denen wir vielleicht noch gar nichts gehört haben. Also wir
ganz, ganz ehrlich, wegen Oladipo, ne? Es wird ja echt viel immer über den berichtet jetzt aktuell. Glaubst du, dass er jetzt einem guten Team weiterhilft in dieser Saison noch? Also man muss ja immer bedenken, das ist ja ein auslaufender Vertrag und so. Also würde es sich für irgendjemanden lohnen, da jetzt wirklich irgendwie Assets in die Hand zu nehmen, damit man Oladipo für den Titelrun quasi noch integriert in sein Team?
Ich glaube, es ist halt einfach zu unsicher, was er dir bringt. Also kurzfristig, jetzt mal gar nicht, also klammern wir mal die Fitness oder die langfristige Fitness aus. Ich meine, man weiß aber halt nicht, wie er jetzt in einer Winning-Situation sozusagen in Anführungszeichen zurechtkommt. Also, oder beziehungsweise inwieweit er da weiterhilft und wie weit er jetzt in dein Konzept passt und dann halt irgendwie so als Rental und dann andere Spieler, die auch einen gewissen Wert besitzen sollen und plus dann noch Picks abzugeben. Ich täte mich schwer, sagen wir mal jetzt so anstelle von Donnie Nelson zum Beispiel oder ja, einfach weil es mir wäre es ein bisschen zu heiß, wenn er nicht sagt, er unterschreibt fix, aber was ist, wenn er sagt, er unterschreibt fix und die Sache läuft nicht?
Ja, eben. Also ich weiß im Moment gar nicht, ob ich da so heiß drauf bin, dass er fix unterschreibt für 4-5 Jahre. Ja.
Also ist es, die Situation finde ich echt schwierig. Also ich meine, ja, er scored ja, aber also ich meine, ganz ehrlich, die Rockets habe ich jetzt in letzter Zeit nicht viel gesehen, deswegen kann ich jetzt da zum Spiel selber nicht viel sagen.
Oh.
Ja, ich habe gehört, es lief nicht so gut. Munkelt man. Und von daher, ich finde es auch schwierig. Also es scheint ja Interesse da zu sein und ich glaube, so eine gewisse Hoffnung kann man schon in ihn legen. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, für einen Contender das zu machen. Es ist eher so ein Team so on the rise, das vielleicht irgendwie, oder würde ich jetzt denken, dass irgendwie so aus der Peripherie so kommt und vielleicht sagt, okay, wir sind jetzt noch nicht so weit und vielleicht gibt er uns was. Keine Ahnung. So.
Ja.
Es wird spannend. Auch natürlich die Kings. Die Herren Barnes, Holmes. Sollen ja die Mavs interessiert sein. Bagley jetzt anscheinend. Ist er jetzt eventuell doch zu haben. Ich glaube, vielleicht.
Über die Kings haben wir neulich genug geredet.
Ja.
Das machen wir, wenn die wen abgegeben haben. Vorher ist erstmal Kings Pause.
Ja.
Ja. Außer vielleicht in dieser Hinsicht. Ich habe nämlich noch eine tolle Überleitung für dich für Random Thoughts. Außer du hast noch einen richtigen.
Ich hab nichts mehr.
Okay. Dann, weil wir vorhin wegen LaMelo gar nicht dazu gekommen sind. Hat er schon genug gespielt, um Rookie of the Year zu werden? Oder wird es dann Halliburton oder wird es vielleicht sogar noch Anthony Edwards, wenn er weiter so scored wie zuletzt?
Also ich glaube, wenn er jetzt für den Rest der Saison ausfällt, wird es schon kritisch, glaube ich. Weil dann ist er so bei guter Hälfte der Spiele und das fände ich jetzt tatsächlich ein bisschen wenig, zumal Halliburton zwar zwischenzeitlich Probleme hatte, aber zumindest, also hat er auch schon ein paar Spiele verpasst dazu, aber halt, er war zwar, wenn er fit geblieben wäre, der klare Rookie of the Year, aber die anderen, du kannst dann, also in dem Kontext kannst du für die anderen schon auch irgendwie einen Case basteln und dann würde ich sagen, Halliburton hätte es Stand jetzt, würde ich ihn dann Stand jetzt, wenn LaMelo nicht mehr spielt, auch sehr gut, würde ich ihn dann Halliburton geben. Und bei Edwards, klar, ich meine, das Ding ist halt, solange die Wolves nicht gewinnen, ist es halt irgendwie auch dann wieder schwer zu rechtfertigen. Also auch wenn die Zahlen jetzt so bleiben sollten, wenn die Wolves dann irgendwie noch ein paar Spiele gewinnen und sich das dann so ein bisschen angleicht mit den Kings, ist vielleicht Edwards dann auch noch eine Möglichkeit, wobei halt Halliburton dann irgendwie doch eine gewisse oder mehr Konstanz irgendwie gezeigt hat irgendwie. Aber
ja. Sehe ich genauso. War einfach von Anfang an ein gewinnbringender NBA-Spieler. Und also in den ersten Saisonwochen fand ich ihn auch deutlich besser als LaMelo. LaMelo hat ihn dann irgendwann überholt. Das schon. Aber ich fand die Distanz jetzt auch nicht so riesig, dass es komplett chancenlos irgendwie gewesen wäre für Halliburton. Und ich glaube, dann geht es jetzt vielleicht doch eher in die Richtung. Auch wenn es schade ist, aber ja.
Genau. Denke ich auch. Wenn wir schon dabei sind bei den willkürlichen Gedanken, einen würde ich noch ganz gern loswerden. Und zwar, ich habe ihn vorher tatsächlich schon mal kurz angesprochen, aber weiß ich nicht, reduziert Nicholas Claxton so das Bedürfnis der Nets nach Länge, so wie er spielt? Momentan?
Er macht im Moment schon einen guten Job, klar. Also, das würde ich schon sagen. Und ich bin mir bei den Nets grundsätzlich nicht so sicher, weil man sieht ja im Moment nicht die Variante, die man wahrscheinlich am häufigsten in engen Situationen in den Playoffs sehen wird, ja, wo dann KD in Wirklichkeit auf der 5 spielt oder ja, Bruce Brown auf der 5 spielt und KD auf der 4, aber in Wirklichkeit auf der 5 und du weißt schon. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wie viel sie noch brauchen, aber momentan macht Claxton da auf jeden Fall einen guten Job. Ich denke, sie werden trotzdem versuchen, noch einen Big zu holen, mhm, aber vielleicht sind die Nets auch jetzt schon gut genug, dass es einfach reicht. Ich finde es schwierig, da momentan große Probleme bei ihnen auszumachen. Aber immer mit dem Zusatz, dass man halt die wohl beste Version noch gar nicht gesehen hat und dass die sich ja eigentlich dann auch vermutlich noch ein bisschen einspielen muss.
Ja, aber ich muss auch sagen, je mehr ich sie sehe, desto mehr denke ich auch, dass da eigentlich das Team schon, also dass da weniger Schwächen da sind, als wir dachten. Also dass die Rollenspieler vielleicht auch in den reduzierten Rollen dann doch noch genau das bringen können, die sie jetzt schon haben, oder zumindest in Ansätzen das bringen können, was man dann irgendwie braucht. Und bei Claxton hatte ich nur den Gedanken, einfach weil er halt A, diese Länge hat, klar, er ist jetzt nicht der breiteste und physischste, aber er ist halt dafür unfassbar mobil und aktiv, kann switchen. Also ich weiß nicht, gegen Portland hat er auch McCollum gut vor sich gehalten. Gut, McCollum noch nicht ganz fit, aber also irgendwo, das ist vielleicht, also vielleicht ist es dann gar nicht mehr so interessant, da irgendwie so die große Länge an Land zu ziehen. Und wenn du sagst, ich meine, wenn Durant dann in entscheidenden Spielen auf der 5 spielt, aber oder in entscheidenden Phasen, dann hast du ja trotzdem noch jemanden mit Claxton, der dann halt situativ spielen kann. Inwieweit du dich auf einen Second-Year-Player verlässt in den Finals, dann eventuell Conference-Finals, wieder was anderes, aber war nicht ganz.
Also ja auch die Andre natürlich.
E-Band.
Nicht vergessen. Und Point Blake.
So, genau. Also es ist
die Lösung auf der 5.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Kann wieder danken, also wahrscheinlich auch den Ring beschützen.
Genau. Sonst auch irgendeinen Gedanken, den du unbedingt loswerden wirst?
Mir ist es nur am Wochenende mal wieder gekommen, als ich mir Timberwolves gegen Suns angeguckt habe. Karl Anthony Towns ist einfach so ein absurd riesiges Offensivtalent. Ich hoffe, und ich habe bisher zumindest ein bisschen die Eindrücke, dass sich unter Chris Finch die Offense gerade so ein bisschen sinnvoller gestaltet, dass er mehr im Fokus rückt. Also es gibt momentan sehr wenige Angriffe, wo er nicht wenigstens einmal den Ball berührt. Und das ist was wir eigentlich ja auch schon seit Jahren immer gesagt haben, es passiert zu wenig. Ja. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass der neue Coach diesen Ansatz auch mehr verfolgt. Und ich bin da, also das wird jetzt in dieser Saison nicht mehr passieren. Und ich glaube, oder also jedenfalls nicht so, dass es jetzt den allergrößten Unterschied macht und so. Aber ich bin sehr gespannt, ob man über die nächsten Jahre dann vielleicht irgendwann einfach mehr dauerhaft sieht, was für ein brachial guter Spieler das eigentlich sein kann und ob sich das dann auch mal mehr in Erfolg ummünzen kann oder ob die Timberwolves einfach verloren sind und ob Towns irgendwann woanders landen muss, um wirklich gerettet zu werden. Ich bin mir da nicht sicher, aber mir hat dieses Spiel mal wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, weil wie einfach das für ihn ist, auf so viele verschiedene Arten und Weisen zu scoren und was er alles im Arsenal hat und wie er dann, also in dem Spiel ist er auch noch, sehr, sehr starke Pässe gezeigt. Teilweise hat Ayton manchmal richtig alt aussehen lassen, also sowohl im Post als auch halt draußen als Schütze, dass ich nur so dachte, eigentlich kann der offensiv wirklich alles. Mhm. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob man das jetzt dann mal dauerhaft mehr sieht.
Es wäre schon sehr schön, wenn man da mal das richtige Team drumherum basteln würde und basteln könnte und dann eben auch ihn richtig einsetzen könnte. Stimmt, ich vergesse es auch immer, wie gut er eigentlich ist, weil ich jetzt auch nicht so viel Timberwolves sehe und dann siehst du immer nur die Niederlagen und das ist halt, ja, also von daher, stimmt. Ich habe vielleicht noch einen ganz kurz zu James Harden. James Hardens Bart ist für mich auch so das perfekte Beispiel, wie es ist, wenn man, also wie einem eine Veränderung nicht auffällt, wenn man sie kontinuierlich verfolgt. Weil also ich finde es interessant, was James Harden war schon 2012, war ja schon The Beard. Und wenn man das, was er damals an Bart hatte, mit dem vergleicht, was er heute an Bart hat, dann war das ja eigentlich eher so ein kleines Ziegenbärtchen.
Stimmt, ja, das Volumen ist auf jeden Fall wesentlich.
Ja, genau, und das ist eigentlich so, aber und ich habe mir da gar nicht groß Gedanken gemacht, war halt für mich, ja, der hat einen riesen Bart, aber der ist jetzt, weiß ich nicht, auf die dreifache Größe angeschwollen oder so. Also es ist schon, schon krass, wie das manchmal so läuft.
Ja. Ja, mal sehen, wo das in 10 Jahren ist.
Wir sind gespannt. Und übrigens, ich finde es auch schön, Blake Griffins Theatralik jetzt wieder zu sehen unterm Korb. Dieses Arme hochschmeißen und Kopf nach hinten und so. Stark.
Ja, gut. Das gehört dazu. Das gehört zum guten Ton.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, sonst noch was oder sind wir durch?
Sind wir durch.
Dann sind wir durch. Es ist ja auch okay, dass wir durch sind, weil wir sind zwar für heute durch, aber nicht für die Woche. Freitag geht's weiter mit hoffentlich diversen Trades. Malcolm Brogdons Vorstellungs-PK im United Center und diversen anderen Geschichten. Und natürlich dann Marcus Smart in Orlando. Nein, natürlich nicht.
Vorsicht.
Ja. Wollte mich nicht noch kurz vor Ende auf dünnes Eis begeben. Auf jeden Fall bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht wissen solltet, beziehungsweise wenn ihr neu dabei seid, ihr könnt uns natürlich, wenn ihr Lust habt, sehr gerne abonnieren. Auf Apple Podcasts, bei Spotify oder dieser. Ihr könnt uns auch gern folgen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Schreibt es auch sehr, sehr gern an, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt. Und ja, schaut gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns dann am Freitag. Bis dann. Ciao. Reingehauen.
Reingehauen.
Reingehauen. Richtig.